Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen. Mit ihrem Dossier Sarrazins Thesen auf dem Prüfstand positioniert sie sich klar gegen Thilo Sarrazin und sein Buch Deutschland schafft sich ab und erhält dafür den Berliner Integrationspreis. Zu Gast bei Johnny Häuslers Flux FM Spreeblick die Integrationsforscherin Naika Furutan. In Boppard am Rhein gibt es Wein, hübsche Fachwerkhäuser, eine Sesselbahn und noch mehr Wein. Genau hier wird 1971 Naika Furutan geboren. Aufgewachsen ist sie aber in Teheran, bis sie mit ihrer Familie 1983 den Iran verlassen muss und es zurück nach Boppard geht. Nach dem Studium der Romanistik, der Politik- und Islamwissenschaft promoviert sie und forscht anschließend zu postmigrantischen Identitäten und dem Islam in Deutschland. Heute ist sie eine der einflussreichsten Integrationsforscherinnen Deutschlands. Naika Furutan, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie oft habe ich das jetzt gesagt? Also wenn man von über 200 Sendungen jetzt ausgeht, sagen wir mal 200, dann pro Sendung zweimal im Schnitt. Also 400 Mal habe ich das jetzt schon gesagt und trotzdem gibt es immer noch Momente, in denen ich mich verhaspel. Egal, schön, dass ihr zuhört. Naika Furutan ist heute im Studio und ich freue mich sehr. Mein Name ist Johnny Häusler. Naika, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du hast gerade erzählt, du bist eigentlich ziemlich angeschlagen gesundheitlich, irgendwie erkältet und so. Deswegen nochmal ein noch herzlicheres Dankeschön. Wenn du einen Nies- oder Hustenanfall kriegst, dann sorg dich nicht. Wir kriegen das
gut
in den Griff.
Gut zu wissen.
Aber das ist natürlich, wenn man so mit so leicht schummrigem Kopf irgendwo sitzt und dann auch noch konzentriert reden muss. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es gibt bei all diesen Dingen, die du tust, dein eigenes Institut, Forschung, gerade in diesen Zeiten, muss man ja leider sagen, irgendwie Fragen zum Islam, zu Migration, Integration und so weiter, viel zu tun für dich, oder?
Ja, im Moment gibt es sehr viel zu tun, allerdings nicht nur für mich, sondern alle meine Kollegen und Kolleginnen sagen, dass spätestens seit 2015 ihre Arbeitsbelastung deutlich nach oben gegangen ist. Und zwar interessanterweise auch als neue Erfahrung. Wir stellen alle fest, dass wir plötzlich in Arbeiten gefragt sind, die wir vorher gar nicht so stark gemacht haben. Wir werden zu Bürgerdialogen eingeladen, verunsicherten Bürgern Zahlen an die Hand zu geben. Es rufen uns Bürgermeister von Städten an, teilweise auch recht kleinen Städten, die sagen, wir haben jetzt hier eine Flüchtlingsunterkunft, die gebaut werden soll. Dann haben wir Bürgerbewegungen dagegen, dafür. Können Sie vielleicht kommen und können Sie vielleicht uns einige Fragen beantworten? Ja. Und dann reist man quer durch die Republik mit irgendwelchen Regionalzügen und sieht seine Familie die ganze Zeit nicht und fragt sich dann am Ende des Tages, ist das mein Job als Professorin? Und wenn man dann im Zug sitzt und kommt zurück und kriegt dann so die Rückmeldung von diesen Bürgermeistern, dass das wirklich was gebracht hat, dann hat man einfach das Gefühl, ja, das gehört jetzt zu unserem Beruf dazu in diesen
Aber
Zeiten.
Es ist trotzdem sehr, sehr spannend, was du erzählst, nämlich, dass das eigentlich ja nicht ist, was ihr oder du, bleiben wir mal bei dir, was du ursprünglich dir vorgestellt hast unter dem Job. Was war das, was du vorher mehr gemacht hast? Das heißt, war das eher die reine Forschung, die dich da fasziniert hat?
Ja, ich habe immer stärker geforscht und das Institut, das wir haben, das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, ist auch ein Forschungsinstitut. Wir lehren auch alle, aber wir sind von der Humboldt-Universität teilweise von der Lehre befreit. Ich lehre jetzt nur 2 Stunden und meine Kollegen, die nicht befreit sind, müssen zum Beispiel 9 Stunden lehren, weil wir eher Forschung, Forschungsprojekte, Datenanalyse, wir entwickeln Forschungsfragen, identifizieren Forschungslücken. Das ist eigentlich eher das, womit wir uns beschäftigen. Wir publizieren und in vielen Fällen sind wir natürlich auch jetzt mit unserem Institut explizit darauf konzentriert, dass wir auch besser unsere Daten und Fragen kommunizieren, weil wir festgestellt haben, dass wir arbeiten empirisch, das heißt eben mit Statistiken oder mit Datenreihen, mit Mikrozensus etc. Und wir haben Zugang zu bestimmten Kenntnissen, die nicht so präsent sind in der Öffentlichkeit. Und wir haben spätestens nach der Sarrazin-Debatte festgestellt, dass es sehr viel etabliertes, stereotypes Wissen gibt, das auch darauf basiert, dass die Menschen die Daten dazu nicht haben, die Fakten nicht kennen. Und dass es manchmal ganz wichtig ist, in diese emotionalen, aufgewühlten Debatten mit Fakten reinzugehen. Wobei wir im Moment ja gerade alle vom postfaktischen Zeitpunkt sprechen.
Ja, aber wir wollen ja nicht hoffen, dass das jetzt der Status quo wird, oder? Also die Fakten interessieren uns hier natürlich sehr wohl. Wir werden da auch über die Daten, das interessiert mich auch noch, wo ihr die herkommt, was das genau für Daten sind, mit die ihr da analysieren könnt, dürft, sollt. Aber erstmal haben wir ein bisschen Musik. Du hast Songs mitgebracht, können wir nachher auch nochmal drüber plaudern, weil die nicht nur von dir ausgewählt wurde, sondern auch von euren Kindern. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn da so verschiedene Musikstile zusammenkommen. Aber jetzt hier Tribe Called Quest, We the People, das war wahrscheinlich eine Gemeinschaftsentscheidung, oder?
Ja, das war in der Tat eine Gemeinschaftsentscheidung von Freunden. Wir waren im Skiurlaub dieses Jahr mit ganz vielen Freunden und haben über diese Musikliste gesprochen. Und das hat mir Marc geschickt.
Naika, bevor wir auf das gehen, was dich im Moment beschäftigt, was euch im Moment beschäftigt als Forscherin und Forscher, würde ich gerne noch mal so ein bisschen rausfinden, wie bist du zu diesen Forschungsfeldern gekommen? Was hat dich angetrieben? Wann hast du gemerkt, das ist das, was ich beruflich machen möchte? Ihr seid 83 aus dem Iran nach Deutschland gekommen, richtig?
Ja.
Da warst du im frühen Teenageralter?
12.
12. Und Papa aus dem Iran, Mama aus Deutschland, die sich aber im Iran kennengelernt haben?
Nee, die haben sich in Paris kennengelernt.
Oh, wie schön.
Meine Mutter war Au-pair-Mädchen.
Okay.
Und mein Vater hat dort Filmregie studiert.
Und hat dann aber, hat er das weiter dann auch gemacht?
Nee, er ist danach Fußballtrainer geworden und ist es bis heute noch.
Also, was es so für Biografien gibt, oder? Ja, vielleicht mache ich was mit Film. Oder Fußball. Ich meine, für manche Leute ja doch sehr dicht beieinander. Und der ist heute noch Trainer.
Der ist heute noch Trainer im Iran.
Guck an, wie oft bist du im Iran?
Im letzten Jahr war ich 3-mal dort. Und zwischendrin war ich auch mal 3-4 Jahre nicht da. Mhm. Und nachdem wir gekommen sind, mein Vater musste fliehen. Da konnten wir erstmal sehr, sehr lange nicht gehen. Das erste Mal, als ich dann wieder im Iran war, waren 13 Jahre vergangen.
Okay.
Und mit 25 war ich dann das erste Mal wieder da.
Erzähl mal, was das für eine Zeit war. Kannst du dich daran erinnern? Also mit 12 ist man ja doch schon dabei.
Ja, also 1983, das war 4 Jahre nach der Revolution. Und wir waren damals schon sehr bewusst als Kinder, weil es einfach eine sehr politische Zeit war, die ganze Revolutionsphase. Und ich kann mich an sehr viele Dinge erinnern, wie wir alle auf den Demonstrationen waren. Ich kann mich erinnern, wie wir auf den Dächern gestanden haben und Allahu Akbar runtergerufen haben, was auch eben damals ein Widerstandsspruch gegen den Schah war. Meine Eltern waren alle und meine ganze Familie waren alle in linken, damals kommunistischen Parteien. Und das weiß, vergessen vielleicht viele Menschen oder erinnern sich nicht daran, aber die Revolution damals war ja in erster Linie keine religiöse Revolution. Es war eine Revolution mit vielen Personen aus der Bevölkerung, aus dem Volk, mit liberalen, linken, religiösen Parteien gegen diese Diktatur und damals für mehr Öffnung und Freiheit. Und das hat sich ja nachher sehr gedreht. Und nach dem Iran-Irak-Krieg 1982 hat Khomeini damals sich sehr stark intern gegen die Opposition gewendet. Und eben die Parteien waren damals schon in der Opposition, weil es eben nicht die Revolution war, für die sie gekämpft haben. Viele Leute sind ins Exil gegangen, sehr viele sind gefangen genommen und getötet worden. Und mein Vater sollte auch festgenommen werden. Die standen eines Tages vor unserer Tür. Mein Bruder, der war damals 11, hat ihnen die Tür aufgemacht mit Maschinengewehren. Und es war eigentlich eine sehr traumatische Zeit. Und mein Vater ist dann untergetaucht. Wir haben alles verkauft, was wir hatten, und Geld gesammelt für Schleuser. Und er ist dann nach Deutschland gekommen. Nach Deutschland, weil eben meine Mutter hierher kommt aus Deutschland. Und ich kann mich noch genau erinnern an den Telefonanruf, als mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, dann damals anrief. Ich ging nämlich zufällig an den Apparat und er sagte mir nur, Onkel Bernie ist da. Das war so der Code dafür, dass mein Vater angekommen ist. Und das war schon eine Riesenerleichterung. Und als er dann da war, haben wir eben, wie gesagt, alles verkauft und sind hierher gekommen. Und das war schon so, dass wir in einem Alter waren. Ich war 12, ich wollte auf keinen Fall nach Deutschland. Ich wollte einfach da bei meinen Freunden und Freundinnen und bei meiner Familie sein. Und das hat erstmal dann eine Weile gedauert, sich hier zu akklimatisieren. Mhm. Aber trotzdem, es war eine Kleinstadt, da geht das vielleicht manchmal auch ein bisschen leichter.
Naja, sollte man denken. Ich glaube, für manche ist es in der Kleinstadt schwerer, oder? Das ist dann vielleicht in der Großstadt. Aber für euch war es damals dann, wie seid ihr hier angekommen, aufgenommen worden? Das war dann scheinbar für dich okay, wenn du so zurückblickst.
Naja, das war die Stadt meiner Mutter, mhm. Boppard am Rhein. Und wir sind dann damals eben auch als Kinder der Stadt wahrgenommen worden. Mhm. Man kannte unsere Familie. Meine Großmutter hatte dort ein Hotel, das hieß Hotel Deutsches Haus, lustigerweise auch noch. Und insofern, wir sind da direkt auf die Schule gekommen. Für meinen Bruder war es, glaube ich, damals ein bisschen schwieriger. Der hatte Schulschwierigkeiten, hat so die klassische Laufbahn vom Gymnasium dann runtergestuft auf die Hauptschule, dann mit den typischen Sachen, mit denen oft Jugendliche, auch unterbeschäftigte Jugendliche in Kleinstädten dann zu tun haben. Mhm. Und ist jetzt mittlerweile selber Lehrer für schwer erziehbare Kinder.
Ja, manchmal macht ja die eigene Erfahrung dann auch den besseren Lehrer oder die bessere Lehrerin. Lass uns erstmal noch mal ein bisschen Musik hören, bevor wir weiter uns unterhalten. Du hast auch mitgebracht Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat, wahrscheinlich nicht von euren Kindern ausgesucht. Ne?
Nein, ehrlich gesagt haben das meine Eltern immer gehört.
Monotone Song, den ich nicht kannte, bevor du mir vor der Sendung erklärt hast, dass der aus Raving Iran stammt, einem Film, der letztes Jahr rausgekommen ist.
Ja, Soundtrack? Letztes Jahr im Sommer, ist ein Schweizer Film und der kam mitten in dieser sogenannten Flüchtlingskrise und handelt von zwei DJs, die aus Teheran in die Schweiz gekommen sind für ein Festival und dann dort einen Asylantrag gestellt haben und das war der Hauptsoundtrack.
Okay, du hast gerade gesagt, sogenannte Flüchtlingskrise, ist das ein Wort, was du benutzt überhaupt?
Ja, ich benutze das schon. Ich versuche das zu reflektieren, in welchem Kontext ich das benutze. Aber es hat sich ja schon so sehr etabliert. Ich finde es aber auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch eine andere Form von Krise gab in dem Moment, nämlich die Krise einer unvorbereiteten mhm. gesellschaftlichen Struktur, die Krise eines logistischen Scheiterns, die Krise eines nicht wahrnehmen wollens, dass die Migranten schon seit mehr als 5 Jahren vor den Toren standen, die Krise, dass man Lampedusa ignoriert hat. Also insofern hat das mit sehr vielen Krisenphänomenen zu tun und nicht eben nur mit den Geflüchteten.
Du sprichst jetzt ganz viele Punkte an, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Unter anderem, dass ihr als Forscherin und Forscher zu den Menschen ja gehört habt und auch heute noch tut, die eigentlich den Anstieg an Flüchtenden vorhersehen konntet. Also du hast gerade gesagt, dass eigentlich schon seit vielen Jahren, seit 5 Jahren vor den Toren standen sozusagen. Das heißt, man hätte besser vorbereitet sein sollen. Wer hat da nicht richtig aufgepasst oder nicht richtig zugehört? Hat man euch nicht richtig zugehört?
Ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass wir nicht die Einzigen waren, die darauf hingewiesen haben, sondern auch von politischer Seite sehr stark darauf hingewiesen wurde, und zwar von Seiten der Europäischen Union. Mhm. Und man hat in Italien die Zahlen sehr viel früher zu spüren bekommen und auch in Griechenland, als wir jetzt hier in Deutschland in der Mitte, wo wir so durch das Dublin-Abkommen lange jegliche hohen Zahlen von Flüchtlingen aus dem Land gehalten haben. Und die damalige EU-Kommissarin Mogherini hatte schon lange darauf hingewiesen, dass die Zahlen steigen und dass man die Leute nicht mehr lange in Italien wird halten können. Und der damalige Innenminister Friedrich hatte das abgetan mit dem Spruch, das ist das Problem der Italiener, die müssen schon sehen, wie sie damit klarkommen. Und als einige Jahre später dann die Geflüchteten in der Tat hier in Deutschland waren und man sich sehr stark positioniert hat und europäische Solidarität abgerufen hat und nicht erhalten hat, kam damals auch eine gewisse Häme aus den anderen Ländern, die gesagt haben, als wir eure Solidarität gebraucht haben, habt ihr gesagt, es ist unser Problem, jetzt ist es euer Problem. So kann es natürlich nicht funktionieren. Und mit so einer Logik von Rache, Widerspruch und Häme können Gesellschaften sich nicht weiterentwickeln.
Suchst du, das ist ja jetzt ein ganz vielschichtiges Thema, also du hast diesen hast verschiedene Forschungsbereiche, dann kommen politische Ebenen dazu, da kommen soziologische Ebenen dazu. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch auch mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen austauscht. Du hast vorhin erzählt, dass du dann als kleine Feuerwehr dann irgendwo hin musst und irgendwie Leuten helfen musst, die vielleicht überhaupt keine Erfahrung im Umgang mit Flüchtenden haben und die Unterstützung suchen. Aus deiner Sicht raus, wo siehst du die größten Knackpunkte? Wo würdest du sagen, wir brauchen dringend, weiß ich nicht, sei es andere politische Lösungen, logistische Lösungen hast du angesprochen, oder sind das soziale Fragen, die hauptsächlich im Vordergrund stehen, also dass man mit allen Menschen, die jetzt damit beschäftigt sind, irgendwie nochmal anders umgehen muss? Gibt es da eine Gewichtung?
Also einen großen Knackpunkt haben wir in den letzten beiden Jahren gesehen im Transport der Zahlen. Es gab ganz zu Beginn im August, September, als eben es diese Kommunikation der großen Zahl 1 Million gab, ganz stark dieses Gefühl, dass das logistische Scheitern mit der 1 Million zu tun hat und die große Krise und Unüberwindbarkeit dieser Krise sich rund um diese Zahl manifestiert hat. 1 Million und sowas hat es noch nie gegeben. Deutschland kann das nicht schaffen. Wie naiv von der Bundeskanzlerin diesen Spruch zu sagen. Und wir gehen unter, wir verlieren unsere Grenzen. Wird Deutschland noch Deutschland bleiben, etc.? Und für uns jetzt aus der Migrationsforschung war das ein Moment, in dem wir ganz massiv darüber nachgedacht haben, wie man diese Erzählung um diese Zahl eigentlich auffangen kann, weil sie einfach nicht stimmte. Wir hatten rückwirkend, nachdem die Zahlen bereinigt wurden, feststellen können, es waren 890.000 Geflüchtete, die nach Deutschland kamen. Insgesamt kamen auch noch außer den Geflüchteten eben auch andere Menschen hierher. Die Zahlen rechnet man immer so, es kamen insgesamt im Jahr 2015 um die 2 Millionen. Es sind um die 1 Million wieder ausgewandert. Jedes Jahr wandern um die 1 Million Menschen aus Deutschland wieder aus. Es blieben also so etwas wie 950.000. Und wenn man sich die Zahlenreihen anschaut der Zuwanderung nach Deutschland, kann man sehen, dass wir auch in den Jahren 1992, 93 schon so hohe Zuwanderungsbewegungen hatten. Damals hatten wir um die 800.000 Zuwanderungen. Das war wegen dem Jugoslawienkrieg, aber auch wegen vielen Menschen, die aus den ehemaligen Sowjetrepubliken hierher kamen. Das heißt, es ist mitnichten so, dass Deutschland noch nie eine solche Zahl erfahren hat an Zuwanderung. Und 1992, 93 hatte es Deutschland mit einer ungleich schwierigeren Situation zu tun. Es war direkt nach der Wiedervereinigung. Es war eigentlich strukturell eine Zeit, in der es große Umwälzungen gab, noch gar keinen logistischen Plan, in der auch ganz viele emotionale Irritationen vorherrschten. Und rückwirkend würde ja wohl keiner daran zweifeln, dass wir es geschafft haben. Aus dieser Perspektive gesehen war der Satz von Frau Merkel keineswegs ein besonders gefühliger Satz, sondern ein relativ pragmatischer Satz: Wir schaffen das. Und dieses Clashen an dieser 1 Million, auch wenn man die 1 Million einordnet, ich meine, wir haben 82 Millionen Einwohner in diesem Land. Ich habe gesagt, 890.000 Geflüchtete sind 2015 gekommen. Das ist ungefähr 1%. Würden wir uns ein Einwanderungsgesetz geben und uns dabei an Ländern orientieren, deren Name immer wieder fällt, zum Beispiel Kanada, und wir überlegen, Kanada hat ein Punktesystem, können wir das Einwanderungsgesetz daran anpassen, dann würden wir erkennen, Kanada hat eine Einwanderungsquote um die 1%. Wir müssten uns also ehrlich machen und dann sagen, würden wir dieses Einwanderungsgesetz kriegen und auf die Needs der Wirtschaft schauen, wie sie die Wirtschaftsforschungsinstitute die ganze Zeit schon formulieren, dann würde wahrscheinlich irgendwann diese Zahl 800.000 im Raum stehen. Und dann zu reflektieren, dass das als der Weltuntergang gesehen wurde, mit verknüpft mit der Frage, wird Deutschland noch Deutschland bleiben, betrachtet man dann eben in diesem Zuge vielleicht ganz anders und versucht das zu dekodieren, was dahinter liegt, welche Angst eigentlich mitformuliert ist und dass sie nicht an diese empirische Zahl geknüpft werden kann.
Da reden wir gleich weiter drüber, hören aber erstmal jemanden ursprünglich aus der YouTube-Ecke, der aber zusammen mit jemandem aus der Hip-Hop-Ecke, der natürlich auch in die YouTube-Ecke gehört, Musik macht, hier auf diesem Song, nämlich Blumio zusammen mit Echo Fresh. Das ist wahrscheinlich dann schon was von den von Kindern kommt, ne?
Ja, von meinen Söhnen.
Musik mitgebracht von Nike, die hier zu Gast im Studio ist. Da bin ich jetzt auch überfordert mit, musst du was zu erzählen, falls dir was einfällt. Palette Band, Vagabond.
Ja, das ist eine ganz im Moment in Iran oder beziehungsweise in Teheran gehypte Band, als wir letztes Jahr Neujahr ist immer am 21. März in Teheran waren, spielten die dort ihr Konzert im Fernsehturm. Das ist, glaube ich, der fünftgrößte Fernsehturm der Welt. Mhm. So ein Symbol wie hier der Alex. Und da haben sie eben ein Konzert gegeben und die Musik ist dort gerade sehr angesagt. Deswegen habe ich sie mitgebracht.
Habt ihr wieder was gelernt, was ihr vielleicht noch nicht kennt hier bei Flux FM Spreeblick? Du hast gerade so ein bisschen erzählt, also diese ganzen Zahlen immer, ne? Also die Sprache ist wichtig, Zahlen sind wichtig. Die Zahlen auch ein Wahnsinnsthema damals, als du dich gegen in der Sarrazin-Debatte eingeschaltet hast, dass es viel um sein Buch ging und auch um die nicht immer ganz korrekt reportierten Zahlen, die da drin standen und so. Und dann, das gibt immer so einen Punkt, wo ich das dann so nachlese und dann, nein, es waren aber nur 15% oder 20% oder 23% oder nein, es waren nur 12% und so. Und irgendwann denke ich, ja, die Zahlen sind wichtig, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, diese Million war immer so eine Zahl, glaubst du denn, dass die Stimmung, die wir teilweise erleben, dass die eine andere wäre, wenn es jetzt 500.000 oder 1,2 Millionen gewesen wären? Also sind das wirklich diese, eine Million ist so eine Zahl natürlich, die klingt irre groß, ne? Egal in welchem Verhältnis, selbst wenn das Land wahrscheinlich 10-mal so viel Einwohnerinnen und Einwohner hätte, hätte man gesagt, oh, eine Million, das ist aber viel zu viel. Aber sind das wirklich diese Zahlen, die auch eine Stimmung im Land steuern?
Eben genau nicht. Es hätte auch bei 20.000 passieren können. Mhm. In Polen hat eine rechtsnationale Partei die Wahlen gewonnen auf dem Rücken einer Gruppe, die es überhaupt nicht gab. Polen hat 5.000 Geflüchtete zu dem Zeitpunkt aufgenommen. Und trotzdem hat eine Partei genau mit dieser Angst vor Flüchtlingen mobil machen können und Regierungsmacht werden können. Insofern, das ist eben das, wozu wir versuchen, in der Forschung eben mehr einzuspeisen. Dass es viel weniger um diese empirische Faktizität, wenn man will, geht. Sie ist wichtig, man muss sie kennen, man kann mit diesen Zahlen dazu beitragen, Debatten zu entemotionalisieren. Aber wir wissen, jede Zahl kann unterschiedlich erzählt werden. Mhm. Deswegen ist das Wichtigste das Framing, das Narrativ, die Erzählung, die eine Zahl begleitet. Bleiben wir mal kurz bei den Flüchtlingszahlen. Wir haben ganz stark immer wieder in diesen Debatten darüber gesprochen, dass eben Europa überrannt wird, überrollt wird von Flüchtlingen. Ganz Europa hat um die 2 Millionen aufgenommen. Also 27 EU-Länder. Allein die Türkei hat 2,5 Millionen aufgenommen. Der Libanon. Im Libanon sind 1/4 der Bevölkerung Flüchtlinge. Jordanien, Pakistan, Iran. Das sind eigentlich die Länder, die in einem sehr viel größeren Ausmaß mit Migration zu tun haben, mit Flüchtlingen. Trotzdem gibt es
damit ja auch sehr unterschiedlich umgehen, muss man auch mal sagen.
Ja, zumindest gibt es in diesen Ländern nicht die Frage danach, ob Iran noch Iran bleiben wird oder Pakistan noch Pakistan. Und wenn ja, dann nicht verknüpft mit den Migranten. Das heißt, dass eine solche Frage, ein solches Krisenbewusstsein auslöst, liegt eben nicht an der empirischen Zahl der tatsächlich Gekommenen. Darunter liegt eigentlich etwas anderes. Und das ist das, was wir versuchen bei uns zu analysieren. Woher kommen eigentlich diese ganzen Friktionen, die wir derzeit spüren? Woher kommt dieses Krisengefühl? Woher kommt diese Hilflosigkeit und dieser Moment, der immer wieder mit Migration verknüpft wird?
Und die Angst.
Die Angst, in der Tat. Und Angst kann manchmal auch etwas sehr Irrationales sein. Da nutzt es überhaupt nichts zu sagen, beruhig dich mal, es ist 1% Bevölkerungszuzug. Aber es bringt auch nichts, immer wieder versuchen, die Angst mit etwas anderem wegzureden. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, die Angst, und das versuchen wir immer wieder nachzuvollziehen, kommt durch ungleiche Teilhabechancen. Die Angst kommt durch, keine Ahnung, Angst vor ökonomischem Statusverlust oder die Angst kommt daher, dass man seinen Arbeitsplatz verliert und so weiter, dann sind das alles auch sehr wohlmeinende soziologische Erklärungen, die an ihre Grenzen kommen. Wenn wir uns anschauen, dass die Hälfte der AfD-Wähler und Sympathisanten über 3.000 Euro verdient, Abitur hat und keineswegs von sozioökonomischen Notlagen betroffen ist. Da müssen wir uns ehrlicher machen und tiefer schürfen und die Frage stellen, haben wir nicht die Angst zu sehr als etwas genommen, was wir mit diesem Wort, wir müssen die Angst ernst nehmen, aufgewertet haben und dementsprechend nicht in bestimmten Momenten auch mal gesagt haben, das ist keine Angst, sondern da ist ein großes rassistisches Potenzial, zu dem wir mehr forschen müssen.
Okay, das ist äußerst spannend, weil du, wenn du sagst, also diese genau dieses Narrativ, das weiß ich nicht, des Menschen, dessen Job, dessen finanzielle Existenz unter Umständen bedroht ist, der um seinen Job bangt oder so, das, was dann zu Sorgen und Angst führen kann oder so, wenn du sagst, das ist zumindest nicht in dem Ausmaß richtig, wie wir es bisher gedacht haben, sondern es gibt vielleicht einfach dann ein tatsächliches Rassismusproblem, was man natürlich ganz anders angehen muss nochmal.
Nein, ich glaube, dass es mit Sicherheit diese eine Gruppe ist zu einem sehr, sehr großen Teil und dass man die aber anders adressieren muss. Das heißt, wenn jemand Angst davor hat, seinen Job zu verlieren, wenn jemand auf dem Wohnungsmarkt verdrängt wird durch Geflüchtete, wenn jemand plötzlich in der Schule andere Situationen, Ausgangssituationen für seine Kinder sieht, weil das Lehren unmöglich geworden ist, weil, keine Ahnung, Turnhallen besetzt worden sind, dann sind das Ängste, die kann man anders adressieren. Mhm. Die kann man politisch adressieren, die kann man logistisch adressieren, die kann man analysieren und sagen, du hast recht, die Ungleichheitsverhältnisse in Deutschland sind in den letzten Jahren gewachsen, obwohl wir im Moment die Zahlen haben, dass sie in den letzten 3 Jahren wieder stagnieren. Aber trotzdem ist das nicht positiv. Sie sind immer noch auf einem hohen Niveau und stagnieren dort. Mhm. Aber die Sachen adressiert man anders als bei der anderen Hälfte dieser Leute, die aus komfortablen Positionen heraus sich mit hineinmischen in diese Angst der Menschen, die wirklich betroffen sind und auf deren Rücken politische Propaganda machen. Und diesen Teil der Angst, den muss man adressieren unter anderen Linien, nämlich unter der Frage, wie viel rassistisches Wissen ist hier eigentlich platziert und wo legen wir den Finger nicht in die Wunde.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen. Sie ist eine der einflussreichsten Integrationsforscherinnen Deutschlands und heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Naika Forutan. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Iraner. Naika Forutan ist in 2 Kulturen aufgewachsen und hat genau das zu ihrem Forschungsschwerpunkt gemacht. Hybride Identitäten und Migration sind ihre Themenschwerpunkte. Sie leitet die Forschungsgruppe Junge islambezogene Themen in Deutschland, kurz United, ist Professorin und eine der einflussreichsten Integrationsforscherinnen Deutschlands. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Naika Forutan.
Die 2. Halbzeit ist angebrochen, Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr und am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr. Und wer das beides verpasst hat, der oder die kann es nachhören im Internet. Mein Name ist, ich weiß nicht, wie oft will ich das alles noch sagen, Naika Forutan ist im Studio. Hallo, hier ist Johnny. Ali Azimi, sage ich es richtig?
Ja.
Auch mitgebracht von dir? Erzähl mir was dazu.
Das ist eigentlich nur ein Liebeslied, aber ein sehr poetisches Liebeslied. Und ich finde die Schnodderigkeit, mit der er das vorträgt und die Art und Weise. Das erinnert mich so ein bisschen an Jacques Brels Ne me quitte pas vom Text, weil er sich alles so, er sagt, was er alles sein möchte, um in der Nähe der Frau zu sein. Er möchte eine Zigarette sein, um auf ihren Lippen zu sein. Er möchte Rauch sein, um in ihre Lunge einzudringen.
Ist jetzt gesundheitlich gesehen. trotzdem poetisch. Ist denn, wo kommt der Mann her?
Auch aus Iran.
Mhm. Wir waren, jetzt ja, musikalische Reisen finde ich ja auch immer sehr, sehr schön. Prelude heißt das Stück übrigens. Falls ihr das online dann nochmal suchen wollt oder beim Musikhändler eures Vertrauens, wie auch immer ihr Musik konsumiert im Moment. Wir waren gerade bei dem Gespräch, dass du gesagt hast, es gibt man braucht eigentlich verschiedene Narrative und man muss verschiedene Ansätze finden für eine, ich würde es erstmal entspanntere Stimmung in dieser Gesellschaft wieder zu sorgen, weil nur die es ja möglich macht, meiner Meinung nach, wirkliche Herausforderungen anzugehen. Ich habe ja ein ganz großes Problem mit der Tatsache, dass es keine Grauzonen mehr gibt. Also es gibt immer nur noch, ist aber auch mein Eindruck, weil ich mich viel online bewege, es gibt entweder du bist für oder gegen etwas. Und das große Problem dabei ist, und da sind wir dann wieder bei diesen ganzen Meinungsfreiheitsdiskussionen oder so, sobald du, sagen wir mal, einer Gruppe, der du dich ansonsten nicht zugehörig fühlst, sagst, okay, an dem Punkt hat jemand vielleicht mal recht, was ja auch passieren kann, ja? Also in Debatten kann ja auch der andere mal ein bisschen recht haben und du warst in vielen Talkshows und weißt wahrscheinlich, wovon ich rede. Sobald man diesen Fehler macht, geht's ja richtig los. Ist das sowas, was du in eurer Arbeit, in deiner Arbeit auch feststellst, dass es nur noch dafür, dagegen, links, rechts, pro, contra gibt und nichts mehr dazwischen? Und wenn ja, erschwert das eure Arbeit? Oder wenn nein, debattiert ihr besser als der Rest der Bevölkerung?
Also das gibt sehr stark und das führt natürlich zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass wir dann da drauf schauen und sagen, wo ist die Forschungslücke? Und im Moment finde ich, dass es das sehr stark gibt, zum Beispiel in den Debatten über Ostdeutschland. Die ganze Rassismusfrage wird vollkommen externalisiert und auf Ostdeutschland geschoben. Manche erklären das sogar regelrecht als inhärentes ostdeutsches Phänomen. Die sind so, weil sie Ossis sind. Und da greifen einfach die Erklärungen zu kurz, auch die soziologischen Erklärungen, die das eben, wie gesagt, alles über Statusverlust erklären oder über ökonomischen Abstieg greifen zu kurz. Ich denke, dass bei diesen Sachen auch man vollkommen aus dem Blick verliert, dass die ganzen Granden der AfD zum Beispiel alles Wessis sind. Also angefangen von Meuthen über Gauland, Björn Höcke kommt aus Neuwied. Okay, Frauke Petri ist in Ostdeutschland geboren, aber sehr früh nach Westdeutschland gegangen. Ihr Mann, Markus Prezell, das sind alles Westdeutsche. Auch die ganzen Köpfe der neuen Rechten, Götz Kubitschek etc., kommen aus Mannheim. Und man hat fast das Gefühl einer Manipulation durch westdeutsche Eliten. Und man hat auch das Gefühl, es wird externalisiert, wir in Westdeutschland sind keine Rassisten. Das Problem gibt es bei uns nicht. Das ist alles ein ostdeutsches Problem. Und in unserer Analyse, wir überlegen gerade im Moment, ob man nicht ganz andere Zugänge finden kann. Zum Beispiel in der Tat den Zugang, sich zu fragen, wieso haben wir eigentlich in all den Jahren seit der Wiedervereinigung so wenig über konkrete Nicht-Anerkennung und Diskriminierungseffekte von Ostdeutschen gesprochen. Mhm. Das Thema, wie sehr sie mit einem durchgehenden Negativ-Paradigma besetzt wurden. Wir wissen sehr wenig über Literatur, die sie gelesen haben. Wir wissen sehr wenig über, keine Ahnung, Kinderbuchautoren. Wenn ich dich jetzt frage, weiß ich nicht, ob du dich damit auskennst, aber jeder kennt Ottfried Preußler und wir haben alle Astrid Lindgren gelesen, aber keiner von uns könnte einen ostdeutschen Kinderbuchautor nennen. Und das sind aber identitäre und symbolische Anerkennungsformen und die sind durchgehend negativ belegt. Also wir müssen das nicht wissen, weil dieses Land hat eigentlich nur negative Dinge vollbracht. Mhm. Und manchmal gibt es so etwas, das nennt sich Stereotypenweitergabe. Und wir haben mal analysiert, welche Stereotypen es gibt gegenüber Ostdeutschen und welche Narrative und haben festgestellt, viele dieser Narrative ähneln Stereotypen gegenüber Muslimen. Zum Beispiel Stichwort der Jammer-Ossi. Ähnelt ganz stark der Opferrhetorik, dass man Muslimen ganz oft vorwirft, wenn sie über Islamfeindlichkeit sprechen. Oder der Vorwurf, nicht integrierbar zu sein oder sich dem zu verweigern, weil man immer noch an seiner Herkunftsidentität festhält. Mhm. Oder der Vorwurf der mangelnden Produktivität. Also Sarrazin hat diesen Vorwurf ganz stark pauschal. In Berlin gibt es nur Gemüseverkäufer und mehr auch nicht. Und die werden auch nie was anderes. Das war damals der Vorwurf. Und in Ostdeutschland hat man sich ja auch sehr stark nach diesen Treuhandabwicklungen immer wieder auf die mangelnde Produktivität. Die sind eigentlich nicht produktiv, sie sind faul und wollen auch gar nicht arbeiten und wollen eigentlich nur jammern. Diese Narrative und Stereotype ähneln sich sehr. Und die Stereotypenweitergabe funktioniert so, dass man, wenn man nicht die Ressourcen aufbringen kann, gegen das Stereotyp etwas zu mobilisieren, dass man sie weitergibt an eine vermeintlich noch niedrigere Gruppe. Mhm. Und wir haben uns gefragt, ob die ganzen Pegida-Demonstrationen ein Ausdruck dessen sind und diese starke Islamfeindlichkeit auch ein Ausdruck dessen sein kann, zumindest ist das ja eine legitime Forschungsfrage, dass eben eine Coping-Strategie mit Diskriminierung, Abwertung und Nichtanerkennung erfolgt.
Was tut man denn gegen solche Stereotypen-Weitergabe?
Zumindest erstmal anerkennen, dass es diese Form der symbolischen Nichtanerkennung gegeben hat. Das ist ja noch ein Thema, über das wir hier noch gar nicht sprechen. Es ist immer wieder, jedes Jahr zur Wiedervereinigung kramen wir das Thema aus und sagen, es gibt noch strukturelle Unterschiede, es gibt noch Unterschiede im Rentenniveau und neuerdings sagen wir aber, auch die Unterschiede, dass es die gibt, liegt daran, dass die sich eigentlich nicht entwickeln. Die gehören nicht wirklich zu uns. Mhm. Also im Moment haben wir eine verschärfende Debatte und das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir arbeiten sehr stark mit diesem Ansatz der Postmigration. Also postmigrantisch zu denken heißt, irgendwann zu lernen, dass nicht alles mit Migration zusammenhängt und zu dekodieren, dass das Migrationsthema derzeit sehr vieles überdeckt. Und unter dem Stichwort Migration, was regelrecht obsessiv verhandelt wird, müssen wir einfach die anderen ganzen Themen gar nicht mehr anrühren, obwohl sie seit 25 Jahren mitlaufen und wir sie aber nicht offensiv adressieren.
Ich lerne dazu, sowieso, wie immer in dieser Sendung übrigens. Und trotzdem ist es hier meine Pflicht, ab und zu wieder Musik zu spielen. Obwohl wir bestimmt auch einfach 2 Stunden durchplaudern könnten, aber das ist auch nicht gut, wenn man leicht erkältet ist. Kate Tempest hören will, Europe is lost, was wir nicht hoffen. Oh, lange nicht gehört. Freundeskreis, leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Aus dem Album Quadratur des Kreises, auch mitgebracht von dir. Ausgesucht von Söhnen oder von Freunden?
Nee, das habe ich in der Tat selber früher gehört und deswegen wollte ich das nochmal mitbringen.
Sag mal, was machst du eigentlich? Also, wir haben jetzt ein paar wahnsinnig spannende Themen angesprochen. Für mich im Alltag, jetzt nicht jeden Tag, aber doch ab und zu, ist eine der größten Herausforderungen, du bist Wissenschaftlerin, du arbeitest mit Fakten, mit Zahlen und so. Und ich habe aber immer öfter den Eindruck, dass die nichts mehr machen, diese Fakten. Also, dass man wirklich auch mit Leuten diskutiert, die man auch kennt. In dem Fall jetzt leider auch manchmal einer älteren Generation und so, und die dann Dinge sagen und dann sagt man, na, das stimmt ganz, nicht ganz so, weil, und versucht wirklich mit Zahlen oder so zu antworten und zu sagen, das kann so ja nicht hinhauen. Und das ist aber egal. Und das gibt es auch Leute, mit denen man diskutiert, die sagen einem auch, dass sie die Fakten oder die Zahlen nicht interessieren. Also es gibt auch, ich finde es durchaus in Ordnung, dass es auch sowas wie gefühltes, einen gefühlten Zustand geben kann. Also ja, bis zu einem bestimmten Punkt lasse ich das auch gelten. Aber was macht man denn in Gesprächen mit Menschen, wenn die einfach sagen, die Fakten sind mir wurscht?
Ich glaube, die Frage stellen wir uns natürlich oft, weil wir eben ein empirisch forschendes Institut sind. Und wie ich eben schon gesagt habe, man kann jede Zahl unterschiedlich frame. Und ich gebe zum Beispiel ein Beispiel. Es gab damals diese Debatte auch um Thilo Sarrazin mit dem Vorwurf, Die Muslime, von denen könne man keinen Bildungsaufstieg erwarten, weil aufgrund ihrer genetischen Prädisposition. Und dann wurde darüber geraunt, ob man das jetzt sagen kann mit der Genetik, weil das doch schon ein sehr rassistischer Vorwurf ist. Und dann hat er das damals zurückgenommen und hat gesagt, okay, ich sage nicht mehr wegen ihrer Gene, sondern die können keine Bildungsaufsteiger sein wegen ihrer Kultur. Also das sieht man ja, dass sich das transformiert, dass eben das Rassismus nicht mehr biologisch an den Körper gebunden ist, sondern sehr viel stärker an kulturelle Argumente festgemacht wird. Und dann sieht man die Zahlen und kann sehen und kann sagen, es stimmt. Die türkeistämmigen Kinder auch heute in den Zahlen, in den Statistiken, die wir haben vom Mikrozensus, können wir erkennen, dass sie immer noch deutlich schlechter abschneiden als die Kinder ohne Migrationshintergrund. Aber wir können die gleichen Zahlen auch anders lesen. Wir können auch draufschauen und sagen, okay, in den 60er Jahren, in den ersten Einwanderungswellen der Türkeistämmigen, als die erste Generation hierher kam, da hatten sie ungefähr 8% höhere Bildung im Sinne von Abitur oder Fachabitur-Äquivalent. Die haben ja andere Abschlüsse gehabt, aber ungefähr 8%. Wenn wir uns heute die Kohorten angucken, die jetzt in den Schulen sind, dann sind wir angekommen bei um die 35%. Ja? Bei Mädchen noch höhere Abiturszahlen als bei den Jungs.
Das waren auch so Zahlen, um die es sich da damals auch schon gedreht hat.
Genau, ne? Das waren auch schon damals. Und dann ist es, dann kann man sagen, die redet das jetzt schön. Oder man kann sagen, 35%, das ist immer noch deutlich weniger als die Kinder ohne Migrationshintergrund, die schon bei 45% Abitur liegen. Aber 35% zu 8% ist eine enorme Entwicklung über zwei Generationen hinweg. Man muss eben draufschauen. Und das ist halt unsere Aufgabe als Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen, diese Zahlen erklären zu können. Wenn jemand kommt und sagt, die Russlanddeutschen, die schneiden aber doch viel besser ab, dann müssen wir sagen können, die kamen aus Elternhäusern, wo die Eltern schon Hochschulabschlüsse hatten, dass die Kinder dann auch deutlich besser abschließen. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das ist relativ logisch.
Mir ist vor allen Dingen immer nicht so richtig klar, egal, also fast egal, wie man eine solche Zahl oder solche Zahlen deutet, am Ende steht doch die Frage, was bedeutet das und was machen wir daraus?
Genau.
Und ich kriege halt immer einen Föhn, wenn ich dann irgendwie Leute wie Sarrazin sehe, die dann sagen, irgendwie, selbst wenn, nehmen wir mal an, das wären wahnsinnig geringe Zahlen und da hätte sich über zwei Generationen nicht so viel getan. Was bedeutet das dann in letzter Konsequenz? Sollte das dann heißen, dass wir sagen, wir können diese Leute hier nicht gebrauchen, weil die machen nicht genug Abi oder so? Das ist doch die völlig falsche...
Ja, und das ist eben genau unsere Aufgabe. Die Frage zu stellen, was ergibt sich daraus für eine Konsequenz? Mhm. Und wir wissen, wir hatten in den 60er Jahren in Deutschland eine große Schulreform, die drehte sich um die Kunstfigur katholisches Arbeitermädchen vom Lande. Damals stellte man fest, dass diese Kunstfigur, eben katholisches Arbeitermädchen vom Lande, deutlich unterrepräsentiert war auf den Gymnasien. Und dass man eine Schulreform herbeiführen muss und umsetzen muss, die es ermöglicht, dass nicht mehr nur männliche, vor allen Dingen protestantische Personen Abitur gemacht haben. Diese Schulreform hat jetzt im Moment dazu geführt, dass wir deutlich höhere Zahlen haben, natürlich von Mädchen, die Abitur machen, und dass wir das nivellieren konnten. Jetzt im Moment ist es nicht mehr diese Kunstfigur, von der wir erkennen können, dass sie deutlich weniger hinten im Outcome mit Abiturzahlen zu sehen ist, sondern es ist die Figur Migrantensohn aus der Großstadt. Das Interessante ist, dass wir damals eine große Debatte darum geführt haben, dass wir diskriminierende Strukturen haben, wenn nicht zu gleichen Zahlen Frauen und Männer Abitur machen, nicht zu gleichen Zahlen katholische Mädchen wie protestantische, nicht zu gleichen Zahlen Arbeitermädchen wie eben Mädchen aus bürgerlichen Häusern. Wir haben die Diskriminierungsfrage, die Frage der strukturellen Diskriminierung gestellt, die Reform eingeführt. Heute aber, wo wir es mit der anderen Kunstfigur zu tun haben, stellen wir uns diese Frage der strukturellen Diskriminierung nicht. Wir erklären das über kulturelle Defizite dieser Gruppe. Sie sind so, weil sie Muslime sind, weil sie Migranten sind, weil sie Araber sind, weil sie sowieso nicht bildungsinteressiert sind. Und Das ist das, was uns daran hindert, als Gesellschaft einen Schritt weiter zu gehen. Wenn wir diese Probleme immer wieder externalisieren, es ist so wie eben dieser Vergleich Ostdeutschland-Westdeutschland. Wir greifen die Probleme nicht an, wenn wir sie immer auf eine andere Gruppe externalisieren.
Jetzt hast du gerade gesagt, wir, und das klingt jetzt so, ich will mich jetzt persönlich ein bisschen wehren, weil ich sehe das nicht so. Also ich bin da eher bei dem, was du sagst. Deswegen, ich glaube ja immer
Gesellschaft
noch daran.
Ist das eher, ist ja eine Gesellschaftsreform, die ist jetzt im Moment nicht absehbar.
Die Frage würde ich dir gerne stellen als Forscherin. Ist es denn tatsächlich so, ich meine, man hat das so als Stimmungsbild, hat man diesen Eindruck, aber ist es nicht auch so, dass da eine vielleicht viel zu große Minderheit, das mag wohl sein. Also sagen wir mal, wir hätten 20-25% der Bevölkerung wären latent rassistisch oder würden kulturelle oder was auch immer für Gründe anführen, warum andere Menschen nicht so viel Abitur machen oder so. Aber ist es nicht auch so, dass diese Debatte und diese Richtung doch von einer Minderheit im Moment leider gelenkt wird? Also die vielleicht auch durch Medien gefüttert wird oder so? Oder hast du den Eindruck, dass wir schon ein weitergehendes gesellschaftliches Problem hier vor uns haben?
Wir können uns auch davon freier machen und das gar nicht unter dem Rassismusvorwurf diskutieren, sondern wir können es auch über Bewusstsein und über Analysefähigkeit diskutieren. Dann sind wir nicht so normativ. Es ist ein sehr gängiger Prozess, dass man bestimmte Fragen, deren Lösung sehr, sehr schwierig ist, dass man die externalisiert. Und das passiert auch in ganz vielen anderen Momenten. Ich versuche mal ein Beispiel über kognitive Dissonanz. Wir sind sehr, sehr stark davon überzeugt, dass es bestimmte Werte gibt, die wir als westliche Gesellschaft teilen und hochleben lassen. Und diese Werte sind Demokratie, Menschenrechte, Aufklärung, Geschlechtergerechtigkeit. Das würden wir alle unterschreiben, dass das Hauptwerte sind, Kernwerte, Kennziffern, manifeste Teile unserer Identität. Und gleichzeitig können wir erkennen, dass der Anspruch, den wir an uns selber haben, durch die Empirie, durch die Realität, durch die Welt, die uns umrundet und in der wir leben, immer wieder widersprochen ist. Nehmen wir einfach das Beispiel Geschlechtergerechtigkeit. Wir gehen davon aus, dass Frauen und Männer hier bei uns die gleichen Rechte haben und haben sollen. Trotzdem wissen wir, in den DAX-Unternehmen gibt es nur 13% weibliche Vorstände. Um das zu verändern, müssten wir eine strukturelle Reform herbeiführen, was auch immer wieder versucht wird. Wir müssten über Quoten nachdenken, passiert immer wieder, die Debatten gibt es und die treiben dynamisch unsere Gesellschaft voran. Gleichzeitig haben wir Erklärphänomene, die dann sagen, die sind nicht da drin, weil sie das eigentlich nicht wollen. Wir haben gar nicht so viele Frauen. Ach, Frauen fühlen sich dort nicht wohl. Das heißt, das Problem wird in dem Moment nicht strukturell verankert, sondern auf die Frauen verschoben. Und das ist das, was es nicht möglich macht, das Problem zu lösen. Genauso wie wenn wir uns bewusst machen, dass der Equal Pay Day, der Tag, ab dem Frauen und Männer gleich bezahlt werden in Deutschland, ungefähr am 17. März ist. Das heißt, bis dahin haben de facto die Frauen in Deutschland umsonst gearbeitet. Das geht nicht einher mit unserer Vorstellung von Geschlechtergerechtigkeit, von der wir überzeugt sind, dass sie ein manifester Teil unseres Selbst ist. Was passiert? Um diese kognitive Dissonanz, um der zu entrinnen, weil wenn man das beheben möchte, muss man ganz viel Ressourcen aufbringen, um die Strukturen zu verändern. Oder man macht so etwas wie Coping, man senkt seinen eigenen Wert und sagt, so wichtig ist uns jetzt Frauengleichheit auch nicht. Oder man sagt, die anderen sind noch viel schlimmer. Was auch stimmt, es gibt einen total befreienden Impuls zu sagen, guck doch mal auf die Muslime, die wissen gar nicht, was das ist. In dem Moment, alles das behindert aber unsere Problemlösungskapazität. Und das ist das, womit wir es im Moment sehr stark zu tun haben. Wir sind europaweit in einer ganz starken Identitätskrise. Wenn allein im letzten Jahr 5000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind, stimmt das nicht überein mit unserer Erzählung von Menschenrecht, Toleranz, offener Gesellschaft. Also was machen wir? Wir externalisieren das auf die Schleuser, auf die Flüchtlinge. Was haben die überhaupt hier zu suchen? Eigentlich sollen die da bleiben, wo sie sind. Und die Wut kanalisiert sich woanders hin, weil Wut gegen sich selbst einfach sehr, sehr schwer zu ertragen ist.
Naika ist noch ein bisschen hier im Studio und wir haben zum zweiten Mal in dieser Sendung, in dieser Ausgabe dieser Sendung, Ecofresh gehört. Und warum auch nicht, wo komme ich her? Deutscher Traum. Wir haben ganz viel über Zahlen geredet hier, was natürlich auch dein Forschungsfeld ist. Und gibt es noch für uns wichtige Zahlen, wo wir vielleicht sogar sagen, wow, das wussten wir nicht?
Ja, es gibt ganz oft sogenannte kontraintuitive Zahlen. Und die lösen, wenn man sie vorträgt, oft Aggressionen aus, weil die Menschen sie erstmal gar nicht glauben können. Zum Beispiel passiert mir das oft bei Vorträgen, dass die Menschen dann sagen, ja, es ist ja auch schon ein Problem. Sarrazin hatte ja mit seinem Buch auch eigentlich recht, wenn er gesagt hat, hier kriegen die falschen Leute Kinder und die Deutschen kriegen keine Kinder mehr und die Türken kriegen 4 bis 5 Kinder. Und wir haben uns daraufhin die Mikrozensuszahlen gezogen, um uns das mal anzuschauen, wie die Fertilitätsraten so sind in Deutschland. Im letzten Jahr sind die das erste Mal seit langem überhaupt gestiegen auf 1,5 Kinder pro Frau. Und wenn man sich
insgesamt
und wenn man sich das dann aufteilt in herkunftsdeutsche Frauen, die liegen so knapp bei 1,4 und die ausländischen Frauen liegen bei 1,9. Das heißt, so weit sind die gar nicht auseinander, wie man sich das vorstellt. Und dann kommt dann der Vorwurf, naja, unter den Ausländerinnen, da sind ja auch die Spanierinnen und die Griechen und die kriegen alle keine Kinder. Und dann sind aber trotzdem die Türkinnen, die so viele Kinder kriegen, das wollt ihr alles verdecken. Und dann haben wir uns die Zahlen der Türkeistämmigen angeschaut und haben gesehen, erste Generation, stimmt, die kriegen deutlich mehr. 3 Kinder waren das damals. Zweite Generation, also derjenigen, die hier geboren sind, die liegen jetzt nur noch bei 1,6 bis 1,7 Kindern. Und das ist eigentlich eine sehr gängige migrationssoziologische Annahme, dass sich ab der zweiten Generation die Fertilitätsraten angleichen an das Aufnahmeland. Das ist eine total gängige Theorie, aber trotzdem glauben die Leute einem dann nicht. Dann sagen die, das glaube ich Ihnen nicht mit diesen Zahlen. Dann sagen wir, das sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Googeln Sie mal www.dstatis.de. Dann sagen die, die sind auch gefälscht.
Mhm. Ja, also, hatte ich neulich auch.
Das ist das Interessante, dass das so wenig übereinstimmt mit der eigenen Wahrnehmung, dass man dann direkt das ganze Konstrukt in Frage stellt.
Naja, ich glaube ja, da gibt es auch noch ein paar andere Probleme, nämlich dass generell irgendwie die Autoritäten, die vielleicht eine Generation vor uns oder auch unsere Generation vielleicht noch eine Zeit lang irgendwie als vertrauenswürdig genommen hat, also zum Beispiel genau Statistisches Bundesamt, Zahlen, die da kommen. Und ich fürchte, dass es schon sehr, sehr kompliziert geworden ist an den Stellen, wo zum Beispiel auch von Regierungen, auch von unserer Regierung irgendwie Unwahrheiten verbreitet wurden oder auch mal Zahlen veröffentlicht wurden, die auch mal geschönt waren und so. Und du kannst, weiß ich nicht, 100-mal alles richtig machen und machst es einmal falsch und dann bist du halt derjenige, der immer alles falsch macht. Und ich glaube, dass so ein Grundvertrauen zurückzugewinnen eine ganz große Aufgabe wird in den nächsten Jahren und die sehr, sehr schwierig ist. Und zwar für die Politik, für diejenigen, die gerade das Land regieren und für viele andere Stellen auch.
Das ja, ist dann vielleicht ist das dann auch wiederum unsere Aufgabe oder vielleicht muss das in den Schulen besser beigebracht werden, eben statistische Grundkenntnisse, um diese Zahlen selber zu lesen und selber zu interpretieren, weil das Statistische Bundesamt macht ja eigentlich nichts weiter, als die Erhebungen zu machen und die Zahlenkolonnen offen zu legen und man kann dann selber hineingehen und suchen, welche Zahlen für einen jetzt interessant sind. Viele davon kennt man nicht und vielleicht haben wir auch als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den letzten Jahrzehnten zu wenig kommuniziert und zu viel diese Kenntnis bei uns behalten, was sich ja eigentlich in den letzten 2 Jahren auch so stark verändert hat und wir auch deutlich offensiver geworden sind im Transport dieser Zahlen, damit die Menschen auch damit umgehen können und sich selber ihre Meinung dann bilden können, aber zumindest die Zahlen kennen.
Stellt ihr eigentlich für sowas dann neue Leute ein, weil ich sage jetzt mal, und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, jetzt ist ja die Forscherin oder der Forscher nicht der geborene PR-Mann unter Umständen. Also ich meine, das sind ja wirklich unterschiedliche Berufe. Was sind die Tatsachen und wie kommuniziere ich sie am besten so, dass sie auch da ankommen, wo sie ankommen sollen und auch unverfälscht ankommen und so. Gibt es da dann extra Bereiche bei euch oder müsst ihr das tatsächlich auch selber dann noch verpacken sozusagen?
Also wir haben bei uns am Institut jemanden, der tatsächlich Kommunikation für uns übernimmt. Und wir haben auch versuchen es auch über andere Tools, die wir gar nicht kennen. Und zum Beispiel hat jetzt Zeit Online uns angefragt für ein Quiz. Das war wahnsinnig spannend. Wir haben dann einfach diese ganzen Zahlen, mit denen wir so oft arbeiten, in ein Quiz gepackt. Und das ist jetzt online zugänglich und die Leute können mal gucken, was sie eigentlich selber wissen.
Das sind
nicht.
Ja aber auch tolle Ideen dann. Also, dass man
finde ich auch,
mal sagt,
aber wir wären nicht darauf gekommen. Also
genau,
das ist gut, jetzt offener und responsiver zu sein für den zivilgesellschaftlichen Raum oder in dem Fall Journalisten, die einem diese Anfragen schicken. Wir wären nicht von alleine darauf gekommen.
Zumal es ja auch im Datenjournalismus irgendwie so tolle Leute gibt und so viel kreative Möglichkeiten im Moment Zahlen auch visuell aufzuarbeiten, dass man dann halt wirklich auch mit interaktiven Grafiken, dass man rumspielen kann. Irgendwie, wie sieht es denn da aus? Nach Wahlen finde ich es immer total spannend zu gucken, wer hat wo, wie gewählt und warum. Und dann sitzt man da und redet sich die Köpfe heiß. Insofern gibt es da wahrscheinlich ziemlich viele Berührungspunkte. Und das ist gut zu hören, dass da offensichtlich auch mehr Kooperation und Kollaboration stattfindet. Wir hören jetzt noch mal jemanden, Shahin Najavi. Ich gucke immer so fragend, weil ich immer denke, boah, ich klinge wahrscheinlich furchtbar, wenn ich die Namen ausspreche.
Überhaupt.
Der Song heißt Radikal, da musst du natürlich noch was zu sagen.
Ja, Shahin Najafi lebt in Köln und ist ein Rapper, ein sehr bekannter iranischer Rapper. Und ich glaube, ein oder zwei Jahren gab es mal eine Fatwa von einem iranischen Geistlichen gegen ihn, der seine Songs verurteilt hat. Und es gab massive Bedrohungen und Morddrohungen etc. Und er ist für eine Weile untergetaucht und reist nicht mehr in den Iran. Aber seine Songs sind eben teilweise ein sehr, sehr starkes Wachrütteln, eine starke Gesellschaftskritik, sehr politisch. Und der Mann ist schon seit, ich glaube, über 10 Jahren lebt er in Köln.
Sammy Deluxe, natürlich das, wo ich herkomme, so heißt der Song. Wir sind fast am Ende der Sendung angelangt. Ich muss noch so ein bisschen bei Daten bleiben, Naika, weil verändert sich für euch was in den letzten Jahren durch dieses große Thema Big Data? Also ich weiß, dass es schwierig ist, diese großen Datenmengen überhaupt erstmal zu bekommen. Spürt ihr da irgendwas, dass ihr bessere Zahlen kriegt, dass ihr mehr Zahlen kriegt, mit denen ihr besser arbeiten könnt?
Also wir an unserem Institut arbeiten noch zunehmend mit klassischen Daten. Also wir arbeiten mit Mikrozensus, mit dem sozioökonomischen Panel, mit europäischen Daten, die über Eurostat aufgearbeitet werden. Aber ich muss dazu sagen, wir arbeiten auch stark mit qualitativen Daten. Das heißt mit Einzelinterviews, wir sind ein Institut, das sehr interdisziplinär ist. Wir haben Soziologen, Ethnologen, Politikwissenschaftler, Psychologen, Ökonomen, jeder arbeitet mit anderen Daten. Die Ethnologen arbeiten nicht mit großen Datensets, geschweige denn Big Data. Dafür machen sie viel mehr Begleitung, ethnografische Forschung, Tiefeninterviews etc., worüber man aber auch sehr viel reinbekommt. Man muss sich einfach vorstellen, wenn wir jetzt die Frage von Illegalität untersuchen wollen, dann kann sich natürlich jeder denken, dass man darüber nicht über quantitative Befragungen herankommt an diese Gruppe. Und deswegen wissen wir auch sehr wenig darüber. In den USA ist das allerdings schon ein sehr etabliertes Forschungsfeld. Bei uns ist es so, wir wissen, wir haben eine Anerkennungsquote von um die 50%. Das heißt, von den 1 Million, die wir genannt haben aus 2015, insgesamt waren es ja 2015 und 2016 sowas wie 1,4 Millionen. Wenn davon die Hälfte abgelehnt wird, was passiert dann mit diesen Leuten? Viele von denen werden nicht gehen, sie werden untertauchen. Wie kommen wir an die Strukturen heran? Wie wissen wir darüber, wie sie sich im Alltag bewegen? Was wissen wir darüber, ob sie ihre Kinder einschulen können? Wie ist es dieses Konzept Don't Ask, Don't Tell? Ist das noch etabliert? Mhm. Also es sind ganz viele Forschungsfragen, die auf uns noch zukommen, weil sie hier noch nicht etabliert sind. Und die muss man über unterschiedliche methodische Herangehensweisen erforschen. Und wir haben das Glück, dass wir eben bei unserem Institut, das ja an der Humboldt-Universität ist, eben diese vielen unterschiedlichen disziplinären Zugänge miteinander verbinden können.
Naka, ich danke dir sehr für diese wirklich spannenden Einblicke in deine Arbeit, in eure Arbeit. Und ja, auch wenn ihr Wissenschaftler seid, sage ich trotzdem viel Erfolg bei dem, was ihr in den nächsten Jahren noch vor euch habt, was, glaube ich, einiges sein wird.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Tschüss.